gemacht. Also, ich möchte gerne den Bibeltext vorlesen zur Predigt, Psalm 18. Wir starten mal mit 17 bis 20 und dann 26 bis 30. Da schreibt der Psalmist: Gott streckte mir seine Hand von oben entgegen und riss mich aus den tosenden Fluten. Er befreite mich von der Übermacht meiner Feinde, von allen, die mich hassten und so viel stärker waren als ich. Sie hatten mich überfallen, als ich schon im Unglück steckte. Aber der Herr gab mir sicheren Halt und er führte mich aus der Not hinaus in die Freiheit. Er rettete mich, so viel bedeutete ich ihm. Wer zu dir steht, Herr, dem stehst auch du zur Seite. Wer nach deinem Willen lebt, den enttäuschst du nicht. Wer ein reines Herz hat, kann sich ganz auf dich verlassen. Wunderbare Verse. Doch falsche Menschen führst du hinters Licht. Du hilfst denen, die sich selbst nicht überschätzen. Die Überheblichen aber stößt du von ihrem Thron. Herr, du machst die Finsternis um mich hell. Du gibst mir strahlendes Licht. Mit dir kann ich die Feinde angreifen. Mit dir, mein Gott, kann ich auch über Mauern springen. Soweit der Text.
Wie sieht ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen aus? Was ist der Maßstab dafür? Sehen die so aus wie die Mutter Teresa, die alles aufgegeben hat? Ich kann mich erinnern, wie ich dort öfters an ihrem Zentrum in Kalkutta vorbeigegangen bin. Wir haben eine Gemeinde nur ein paar hundert Meter entfernt von diesem Zentrum. Und bin ich da oft vorbeigekommen, mitten an einer riesigen Straße. Und sie hat in Kalkutta die Armen und die Todkranken aufgelesen vom Straßenrand und hat für sie gesorgt. Ist das, was gemeint ist mit einem Mann oder einer Frau nach Gottes Herzen? Wenn das damit gemeint ist, dann ist wahrscheinlich keiner von uns dabei unter diesen Leuten, weil kaum jemand so etwas tun würde. Oder ist das jemand, der perfekte Kinder hat, die so reine Heilige sind? Ich vermute, die meisten von uns hätten dann auch Probleme, wenn das als Maßstab angelegt werden würde. Oder ganz einfach, Leute, die nie einen Fehler machen, die immer nach der Bibel lesen, leben. Aber wer macht das schon? Wer hält sich wirklich in allen an das, was die Bibel sagt? In der Bibel gibt es eine Person, die wiederholt genannt wird, ein Mann nach Gottes Herzen. Und das ist der König David. In seiner Predigt in Antiochia hat Paulus über ihn gesprochen in Apostelgeschichte 13. Und er zitiert da einen Text aus dem Alten Testament, aus dem 1. Samuel-Buch, wo Gott zu dem Propheten Samuel sucht, er sagt: Ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen. Und das erwähnt der Paulus da. Wie war denn der David? Also wenn man sich das so im Ganzen anschaut, war der David steinreich. Aber das war nicht alles. Er hat katastrophale Ehen geführt. Er hat miserable Kinder gehabt. Und obendrein war er noch ein Mörder und hat das verdrängt. Da fragt man sich automatisch, hat Gott ein schlechtes Gedächtnis? Wieso war David ein Mensch nach Gottes Herzen? Übrigens am Ende von dieser Predigt, die Paulus da gehalten hat in Antiochia, da heißt es, David diente seiner Generation, wie Gott es wollte. David diente seiner Generation, wie Gott es wollte. Was für eine Aussage. Ehrlich gesagt, das wünsche ich mir für mich und auch für uns alle, dass wir unsere Generation, unseren Leuten, denen wir begegnen, mit denen wir zusammen sind, so dienen, wie Gott es gerne haben möchte. Wie das aussieht, darüber spricht David in diesem 18. Psalm. Er schaut da zurück auf die erste Hälfte seines Lebens, also nicht auf das ganze Leben, sondern auf die erste Hälfte seines Lebens. Und als allererstes sagt er, Gott führt aus der Enge in die Weite. Gott führt aus der Enge in die Weite. David, das war ein netter Kerl. Aber um ganz ehrlich zu sein, er wurde offensichtlich von den anderen verachtet. Seine Familie hat kein Mensch mit ihm gerechnet. Als der Prophet Samuel einmal auf Besuch gekommen ist, sind alle eingeladen worden, außer dem David. Er war offensichtlich nicht besonders groß, gerade gut genug, um ein Hirtenjunge zu sein. Und offensichtlich war jemand, zumindest haben die anderen das so geglaubt, der keine Ahnung vom wirklichen Leben hatte. Sein späterer Chef, der König Saul, der war neidisch auf ihn. Neidisch, weil es nach einer Schlacht so gewesen ist, dass die Leute gesungen hat, Saul hat 1000 geschlagen, David aber 10.000. Da kann man als König schon neidisch werden. Und er ist nicht nur neidisch gewesen, sondern hat angefangen, David zu verfolgen. Das heißt, sein Leben bestand darin, dass er ein Flüchtling war. Er war getrennt von seinem Heim, er war getrennt von der Familie, er war getrennt von dem Volk, er war getrennt auch vom Gottesdienst. Er konnte nicht so schön zusammensitzen, wie wir das heute Abend machen. Das Leben war viel zu gefährlich für ihn. Seine Erfahrung, wie wir gerade eben gehört haben, war die in Vers 18, mir stand das Wasser bis zum Hals. Die Leute hassten mich. Ich bin ins Unglück gestürzt worden. Ich weiß nicht, wie es dir heute Abend geht. Vielleicht ein bisschen weniger drastisch, wahrscheinlich sogar etwas weniger drastisch als dem David, das da gewesen ist. Aber vielleicht fühlst du dich auch irgendwo eingeengt, nicht anerkannt, irgendwie vielleicht sogar verachtet, ausgegrenzt. David empfiehlt in Vers 20, er führte mich aus der Not in den weiten Raum der Freiheit. Er riss mich aus aller Gefahr heraus, weil er Gefallen an mir hatte. Er sagt praktisch, versuche nicht selbst die Probleme zu lösen, sondern Gott handelt. Gott gibt dir weiten Raum. Ich muss da eine kleine Vorsichtsnotiz dazu setzen. Manche Leute meinen, das bedeutet, ich muss mich eben so in mein Schicksal ergeben. Irgendwann wird es dann entweder am Ende gut ausgehen oder auch nicht. Was macht das schon aus? Paulus schreibt im Galaterbrief, dass wir zur Freiheit befreit sind. Michael Green, ein englischer Studentenpfarrer, hat ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel Jesus bedeutet Freiheit. Jesus bedeutet Freiheit. Aber dieser Vers ist damit nicht zu Ende, dass Paulus sagt, ihr seid zur Freiheit befreit, sondern er fügt hinzu, nun sorgt dafür, dass ihr frei bleibt. Es gibt so vieles in unserem Leben, das uns einengen kann. Verschiedenste Dinge. Das können soziale Dinge sein, also Dinge, die um uns herum geschehen, in unserer Gesellschaft, von unserer Nachbarschaft, da wo wir arbeiten. Es können psychische Zwänge sein, Leute, die uns entsprechend anpacken oder irgendwelche Probleme, die wir selber haben. Das können auch religiöse Zwänge sein. Ich kann mich erinnern, als ich aufgewachsen bin, da war ich in einer Gruppierung, einer frommen Gruppierung, die sehr engständig gewesen ist. Da wurde uns immer gesagt, ihr dürft das nicht tun, ihr dürft das nicht tun und dürft jenes nicht tun. Das kann einen auch ganz schön in Schwierigkeiten setzen. David sagt, egal wie die Lage ist, Gottes Antwort ist klar und du solltest auf diese Antwort Gottes setzen. Wie kannst du ein Mensch nach Gottes Herzen sein? Indem du auf Gott setzt, indem du darauf baust, dass er handelt und dass du dann lebst aufgrund von den Tatsachen Gottes, nicht aufgrund von dem, was du kannst oder was andere können, sondern aufgrund von dem, was er kann. Aus der Enge in die Weite. Das Zweite, was hier in diesem Versen gesagt wird, ist aus dem Dunkel ins Licht, aus dem Dunkel ins Licht. Da heißt es in Vers 26, wer dir treu ist, dem bist du auch treu. Wer Gott liebt, kann man das auch übersetzen. Im Hebräischen ist da ein Wort, das denjenigen, die sich mit dem Judentum beschäftigen, wahrscheinlich schon gehört haben, das Wort der Chassidim, der Heiligen, der Gläubigen. Dieses Wort steht hier. Also diejenigen, die Gott folgen. Ist es dann so, wenn man so ist, wenn man so jemand ist, dass alles perfekt läuft? David sagt hier im 29. Vers, nein, das ist nicht der Fall. Er spricht davon, dass er ein Leben im Dunkel geführt hat. Der David, das gefällt mir an ihm, war kein irrationaler Träumer. Der hat sich nicht irgendwelche frommen Dinge vorgemacht und dann gesagt, es wird schon alles großartig werden. Kurz bevor er diese Verse geschrieben hat, war David vollkommen fertig. Er konnte nicht mehr weiterkämpfen. Er hat unter riesigen Depressionen gelitten. Im 1. Samuel, Kapitel 13, 30 wird davon berichtet. Und da wird gesagt, David weinte, bis er nicht mehr weinen konnte. Der war wirklich fertig. Es war nach all den Jahren, wo er verfolgt worden ist, nach all den Jahren, wo er versucht hat, sich irgendwie über Wasser zu halten. Und dann ist er in den Krieg gezogen, wurde nach Hause geschickt, weil er kein sicherer Patronist war. Und als er zurückkam, wo seine Frau und die Kinder und die ganzen anderen Angehörigen von deiner Gruppe waren, da war niemand mehr da. Da war die Stadt überfallen worden und alle waren verschwunden. Er weinte, bis er nicht mehr weinen konnte. Es war so schlimm, dass seine Mitarbeiter ihm den Kopf kürzer machen wollten. Das ist wahrscheinlich keinem von uns passiert bisher, aber es gibt genügend Situationen, wo wir enttäuscht sind. Situationen, wo wir am Ende sind. Situationen, wo der Druck zu groß ist. Wo wir vielleicht Kompromisse eingegangen sind und in einer großen Katastrophe gelandet sind. Situationen, wo wir uns die Frage stellen, ob jetzt alles aus ist. David sagt hier, wir sollten nicht aufgeben, denn du, Herr, du lässt mein Licht strahlen. Du, mein Gott, erleuchtest meine Finsternis. Du machst es dunkel hell. Wie macht Gott das? Steht nicht da. Das wird nicht gesagt, wie Gott es macht. Natürlich wollen wir das gerne wissen, wie Gott es macht. Aber wisst ihr was? Es ist erheblich wichtiger, dass er es weiß. Und das genügt. Seine Zusage ist, dass er das Dunkel hell macht. Er führt uns aus dem Dunkel ins Licht. Im Kolosserbrief, im ersten Kapitel, schreibt der Paulus, denn Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Und dieser geliebte Sohn, dieser Jesus Christus, ist, wie das Evangelium uns sagt, das Licht der Welt. Und deswegen muss unsere Dunkelheit Licht werden. Das können und sollen wir dankbar annehmen. Wie kannst du ein Mensch nach Gottes Herzen werden? Nicht dadurch, dass du die Realität verneinst, sondern dadurch, dass du Jesus dankst, dass er dich von den dunklen Banden befreit, auch wenn du es jetzt noch nicht sehen kannst. Ich wurde, als ich mich vorbereitet habe, an einen Mann erinnert, dessen Namen wahrscheinlich die meisten schon gehört haben, der Pfarrer Dietrich Bonhoeffer. Er hat ein Lied geschrieben, das oft so um die Neujahrszeit herum gesungen wird. Da heißt es: von guten Mächten wunderbar geborgen. Sind wir getrost? Was kommen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ich weiß nicht, ob er schon mal die Biografie von Dietrich Bonhoeffer gelesen hat. Er wurde in der zweiten Hälfte des Zweiten Weltkriegs festgesetzt, weil das Dritte Reich glaubte, dass er an dem Umsturzversuch beteiligt gewesen ist. Er wurde von einem KZ in das nächste transportiert. So langsam ging es dem Ende des Weltkrieges zu. Die anderen Leute, die mit ihm zusammen gewesen sind, die ahnten schon was davon. Denn von einem Ort zu dem nächsten, wo sie hingekommen sind, ist ein bisschen leichter geworden. Und sie haben damit gerechnet, aber auch schon gehört, dass die amerikanischen Soldaten schon ganz in der Nähe sind, dass sie jetzt freikommen. Und dann, nur 2-3 Tage vor dem Ende des Kriegs, kamen einige der Nazi-Schergen und haben Dietrich Bonhoeffer aus dieser ganzen Gruppe herausgeholt. Die letzten Worte von Dietrich Bonhoeffer, bevor er ermordet wurde, sind die gewesen zu den Leuten, mit denen er zusammen gewesen war in den letzten Monaten: dies ist das Ende. Für mich aber ist es der Beginn des Lebens. Ja, das stimmt. Jesus führt uns aus dem Dunkel ins Licht. Manchmal auch durch das Dunkel, aber es geht ins Licht. Aus der Enge in die Weite, aus dem Dunkel ins Licht, wird hier gesagt. Und dann kommen noch ein paar Verse dazu, die ich vorher nicht gelesen hat, deswegen lese ich sie jetzt. Denn mit dir, sagt David zu Gott, kann ich meinen Feinden entgegenstürmen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Was für ein wunderbarer Gott, vollkommen ist sein Weg. Das Wort des Herrn ist rein, ein schützender Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen. Wer ist denn Gott außer dem Herrn? Und wer könnte ein Fels sein als allein unser Gott? Gott ist es, der mich mit Kraft ausrüstet, der mir hilft, und auf dem richtigen Weg zu bleiben. David war nicht nur König, sondern er war ein Krieger. Er hat sein ganzes Leben lang gekämpft vorher mit wilden Tieren, also die Schafe, behütet hat und hinterher mit wilden Menschen, die ihm den Kopf kürzer machen wollten, mit den Nachbarvölkern. Er hat so viel gekämpft, er hatte so viel Blut an seinen Händen, dass Gott zu ihm sagte, du sollst nicht den Tempel bauen, sondern dein Sohn nach dir. David hatte für alles vorgesorgt. Wenn man das in den Texten mal nachliest, ich glaube, der Salomo hat fast überhaupt nichts mehr tun müssen, weil der David alles, was notwendig war, für den Tempel schon zusammengetragen hatte. Aber Gott sagt ihm, du darfst das nicht bauen. Kennst du das? Dass du so einen großen Lebenstraum hast. Aber immer kommt irgendetwas dazwischen. Immer ist irgendjemand da, der dir die Steine in den Weg legt. Vielleicht sogar ist es Gott, der einen anderen Weg vorgesehen hat. David sagt hier, meine Erfahrung ist, mit Gott kann ich die Feinde bezwingen. Mit Gott kann ich über Mauern springen, wie jemand gesagt hat. Eine Mauer ist dafür da, entweder drüber oder drunter oder drumherum. Doch als David endlich König geworden ist, wurde er leichtsinnig. Er hat ausgerufen, ruht, statt zu kämpfen. Und das Ergebnis davon war, dass er ein uneheliches Kind hatte. Das Ergebnis davon war, dass er sogar einen Mord begangen hat. Nun kann man natürlich sagen, wenn man zurückdenkt, sagt, naja, schwamm drüber. Jeder große Herr hat damals so gehandelt. Das sage ich jetzt nicht nur, um den David zu entschuldigen, ist tatsächlich so gewesen. Einmal ist kein Mal. Das Problem ist nur, dass Gott ziemlich engstirnig ist. Bei ihm gilt nicht einmal ist kein Mal. Und das ist egal, bei wer das ist. Auch bei den höchsten Personen oder bei völlig Unbedeutenden. Nach dieser ganzen Sache schickt Gott den Propheten Nathan zu David. Und der Prophet Nathan war offensichtlich großartig darin, wie man predigen sollte. Er hat mich nicht einfach zu ihm gesagt, du bist ein großer Sünder, sondern er hat ihm eine Geschichte erzählt. Er sagte, da ist ein Mann gewesen, ein ziemlich reicher, der hat einen Haufen Tiere, Schafe und weiß ich was alles. Und nebendran hat einer gelebt, der war ziemlich arm. Wirklich ein armer Schlucker. Das Einzige, was er hatte, war ein kleines Lämmchen. Das hat er bei sich mit ins Haus reingenommen. Das ist groß geworden, zusammen mit seinen Kindern. Und der reiche Mann, der bekam Besuch von irgendeinem Freund, der wusste, er muss ihn irgendwie bewirten. Aber er wollte nicht von seinen vielen Schafen da irgendetwas nehmen. So ging er rüber zu dem armen Mann, hat sich das Lämmchen geholt und hat das seinem Freund vorgesetzt. Und David ging durch die Decke, als er das gehört hat. Er hat gesagt, dieser Mann ist ein Mann des Todes. Und Nathan schaut ihn an und sagt ihm, du bist der Mann. Ata Aish in Hebräisch. Du bist der Mann. Weißt du, manchmal haben wir Feinde um uns rum, manchmal bauen die Leute Mauern auf, manchmal haben wir Angst. Und zuweilen gibt es allen Grund dafür, dass wir Angst haben, nämlich weil wir selber der Grund sind und nicht die anderen. Gottes Urteil darauf ist, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, Galater 6 im 7. Vers. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Hört sich nicht sehr gut an. Wisst ihr, was erstaunlich ist in der ganzen Geschichte? Wie kann Gott so jemanden wie David, einen Menschen nach meinem Herzen nennen? Wie ist es möglich? Ich glaube, es gibt einen entscheidenden Grund, und das ist, Gott liebt Sünder. Er liebt Sünder so sehr, dass er den ganzen Himmel davon voll mit hat. Das Einzige, was daran unangenehm ist, ist auch in der Gemeinde ist das so. Bei manchen ist es offensichtlich, dass sie Sünder sind. Bei anderen, da ist es im Verborgenen. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten an der Stelle. Aber es kann ja sein, dass er sagt, na ja, das mag schon welche geben, aber ich nicht. Dann wäre es vielleicht besser, sich eine andere Gemeinde zu suchen. Allerdings muss ich eine Warnung aussprechen, die ist auch dort, ist es genauso. Auch das sind nur Leute, die Sünder sind. David sagt hier im 33. Vers, Gott ist es, der mich mit Kraft ausrüstet, der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Was er damit sagt, ist, der Tod ist nicht das letzte Wort Gottes. Er führt uns aus der Angst in die Freude. Dafür sind nur zwei kleine Worte nötig. Und die sind, bitte vergib. Denn es stimmt, wie es in einem alten Lied heißt, Jesus nimmt die Sünde an. Mich hat er auch angenommen und den Himmel aufgetan, dass ich selig zu ihm kommen und auf den Trost sterben kann. Jesus nimmt die Sünde an. Wieso war David ein Mensch nach Gottes Herzen? Er war ein Mensch nach Gottes Herzen, weil er sich hat vergeben lassen. Das ist der große Unterschied zu seinem Vorgänger Saul. Der Saul hat, wenn man es sich so anschaut, nicht schlimmere Sachen getan als der David. An manchen Stellen fragt man sich, ob der Saul nicht der anständigere Kerl gewesen ist. Aber er hat sich nicht vergeben lassen. Das ist der einzige Weg in die Freiheit und die Freude, dass wir uns vergeben lassen. David sagt uns hier praktisch, dass wir uns nicht gehen lassen sollen, dass wir kämpfen sollen und dass der Kampf von Erfolg gekrönt ist, wenn die Basis und die Prioritäten klar sind, und zwar Gottes Basis und Gottes Prioritäten. Darauf steht Gottes Zusage. Dafür gibt es seine Kraft. Dafür bahnt er den Weg. Wie kannst du ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen sein? Ganz einfach dadurch, dass du auf Gott und sein Handeln setzt und dann aufgrund von dem selber handelst. Du kannst es dadurch sein, dass du die Realität nicht verneinst, sondern dass du Jesus dankst, dass er dich von den dunklen Banden befreien kann. Und du kannst ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen sein, indem du dir vergeben lässt und anderen vergibst. Das ist der einzige Weg zu Freiheit und Freude. Das hat der David erlebt und das können wir erleben. Wollen wir miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns zu Menschen machen möchtest, an denen Gott seine Freude hat. Hilf uns, dass wir auf dich setzen, auf das, was du getan hast. Wir danken dir dafür, dass du den Weg eröffnet hast, nicht dadurch, dass du irgendwelche guten moralischen Vorsätze uns vorgelebt hast, sondern dadurch, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du die Schuld getragen hast, die eigentlich auf uns lastet. Wir danken dir dafür, dass du neues Leben ermöglichst. Danke, dass wir durch dich aus der Angst in die Freude kommen können. Die Freude, als deine Kinder zu leben und mit dir voranzugehen. Amen.